Das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, dass die Kinder kommen und sagen, ja, die essen so ungesund, wo ich sage, naja, jetzt mal gerade ausgesagt, der Drops ist mit 80, 85 dann auch gelutscht, sondern es geht vorrangig wirklich um Selbstbestimmung und um Wohlbefinden. Und da sind wir ziemlich lange oft an diesem Thema dran, herauszuarbeiten, was ist denn jetzt für die Eltern Wohlbefinden, was ist denn jetzt oder wie wichtig ist jetzt auch dem Kind selber die Selbstbestimmung. Und wenn wir das rausgearbeitet haben, können die schon mit einem deutlich entspannteren Blick auf die Eltern schauen.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Pflegepodcasts. Thema heute, wenn die Eltern älter werden, was präventiv getan werden kann. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch mit unseren Expertinnen. Ja, und nicht zuletzt auch deshalb, weil ich als Mensch im mittleren Alter tatsächlich da wahrscheinlich auch den einen oder anderen guten Tipp und den einen oder anderen guten Hinweis bekommen werde. Insofern freue ich mich auf unsere heutige Folge. Ich bin Simon Kopelke aus der Unternehmenskommunikation der KKH und begrüße folgende Gäste am Mikrofon. Andrea Schneider, sie leitet die Pflegekasse bei der KKH und hat dadurch unmittelbar mit vielen Sorgen und Fragen von Pflegebedürftigen und ihren Familien zu tun. Hallo, Frau Schneider.
Hallo, Herr Kopelke.
Petra Wieschaller, sie ist Autorin, sie ist Angehörigencoach, sie ist Demenzexpertin und sie berät Menschen, die sich um ihre alten Eltern kümmern und gleichzeitig gut für sich selbst sorgen wollen. Hallo, Frau Wieschaller.
Hallo, Herr Kopelke, schön, dass ich da sein kann.
Anne-Kathrin Schulz, sie ist Pflegepädagogin bei der FAM Plus GmbH, das ist unser Partner bei der Pflegeberatung. Auch sie begrüße ich ganz herzlich. Hallo, Frau Schulz.
Hallo, Herr Kopelke.
Frau Schulz, als Kind ist es ja nun mal so, da geben einem die eigenen Eltern Rückhalt und Sicherheit. Später wird man dann irgendwann flügge, verlässt in der Regel das Elternhaus und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sich das Ganze so ein bisschen umdreht, wo es eben dann die Eltern sind, die Rückhalt, die Betreuung, die so ein bisschen Betüdelung brauchen. Wie schwer ist nach Ihrer Erfahrung dieser Moment für die Kinder?
Eine gute Frage. Und wie ich oft beobachte tatsächlich, es ist eine ziemlich hohe Hürde, eine große Hürde für die Kinder, genau diese Rollenumkehr, Sie haben es ja gerade schon beschrieben, tatsächlich zu durchlaufen. Und wie ich oft meine, vorher dieses Erfassen. Also womit ich mich da sehr intensiv auseinandergesetzt habe, war wirklich die Situation, ja, vom Älterwerden letztlich der Eltern, beziehungsweise wie wirkt sich das auf die Kinder auf? Also hier ganz am Anfang direkt in den Beratungen, aber auch im Austausch auf die Kinder einzuwirken im Sinne von, bevor ihr euch mit dem Thema befasst, ist es sinnvoll, bei sich selbst zu schauen. Und da möchte ich gerne so ein paar Aspekte benennen, die hier Einfluss nehmen und die am Ende diese negative Gefühlswelt, diese negative, wie soll man sagen, dieses negative Gemenge, könnte man fast schon sagen, ausmachen.
Also wenn ich da unterbrechen darf und das mal ganz grob bis hierhin richtig zusammenfasse, Sie sagen schon, das ist ein Einschnitt im Leben eines Menschen, wenn die Eltern älter werden und man versteht, dass sie möglicherweise eben auch mal pflegebedürftig werden oder es in Teilen schon sind. Aber gleichzeitig wollen Sie uns im Laufe der nächsten Minuten auch ein bisschen die Angst nehmen, dass das eine Hürde ist, über die man kaum rüberkommt. Wir werden dazu gleich weiter diskutieren. Frau Wieschaller, Sie sind ja nun praktisch und theoretisch auch unheimlich viel schon in Ihrem Leben mit dem Thema Pflege konfrontiert gewesen, haben sich damit beschäftigt. Nicht zuletzt, wahrscheinlich deshalb, haben Sie jetzt auch mal zur Feder, zum Stift, zum Computer gegriffen und ein Buch geschrieben. Und Ihr Buch, das heißt Überlebenstipps für Elternkümmerer. Mhm. Überlebenstipps, das klingt ja jetzt fast schon ein bisschen dramatisch. Muss man Angst haben, das überhaupt zu überleben, wenn die Eltern älter werden?
Ja, also dieses Überleben, das ist auch in Klammern gesetzt. Das ist quasi ein kleines Augenzwinkern soll damit drin sein. Es ist aber wirklich so, diejenigen, die in der Situation stecken, die fühlen sich manchmal auch so, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es lang geht. Ich will mein Leben zurück. Und aus dieser Situation heraus habe ich dieses Buch geschrieben und vor allen Dingen auch diesen Begriff Elternkümmerer geprägt. Denn viele Angehörige sehen sich gar nicht als pflegende Angehörige, weil sie sagen, ich mache nicht die körperliche Pflege, sind aber trotzdem sehr beschäftigt mit dem Thema und belastet und fallen oftmals durchs Raster bei dem Thema pflegende Angehörige. Doch, wenn es heißt, ich kümmere mich um meine Eltern, dann ist der Kreis einfach viel größer. Und das ist auch der Punkt, es fängt ja nicht, es ist ja nicht von jetzt auf gleich, Schalter umgelegt, auf einmal sind die Eltern brauchen Unterstützung, sondern ist das ein langsamer, schleichender Prozess und sich bewusst zu machen, was auf einen zukommen könnte und dass man auch mal genauer hinschauen sollte bei den Eltern und bei sich. Das ist mir sehr wichtig.
Also ich kann das tatsächlich auch ein Stück weit aus eigener Erfahrung bestätigen, als ich, der jetzt, sagen wir mal, grob Mitte 40 ist, vor 10 Jahren so mitten im Leben stand, da habe ich noch tatsächlich gedacht, das Thema Pfleger dürfte eigentlich irgendwie nur ein Randthema im Interesse der meisten Menschen sein. Und ich hätte tatsächlich wenig darauf gewettet, dass ich ein paar Jahre später, wo dann eben auch meine Eltern entsprechend ein bisschen älter geworden sind, da so anders drüber denke, weil es ist tatsächlich so, dass einen dieses Thema dann, ich will nicht sagen mit voller Wucht erreicht, aber da steht man auf einmal da und es wird einem ziemlich schlagartig, was wir eben schon besprochen haben, bewusst, oh, da ist ja jetzt noch ein bisschen was auf mich zukommt und da kann man sich manchmal vielleicht auch ein bisschen hilflos fühlen, dass man Angst ums Überleben als Kind hat, das ist tatsächlich dann nur in Klammern zu setzen, aber es ist auf jeden Fall ein Einschnitt, ich kann es tatsächlich auch nur bestätigen. Frau Wieschaller, einer Ihrer Tipps, auch im Rahmen Ihres Buchs, ist ja, sich zunächst mal zu fragen, warum man sich überhaupt kümmern will. Da habe ich gedacht, ist ja interessant, weil liegt die Frage oder die Antwort da nicht auf der Hand, weil man sagt, ja, das sind halt meine Eltern, aber da scheint ein bisschen mehr dahinter zu stecken.
Ja, eindeutig. Also, und die Frage, da gibt es auch nicht nur eine Antwort darauf, ne? Das sind meine Eltern, Punkt, deswegen kümmere ich mich. Es ist eine ganz große Mischung aus ganz unterschiedlichen Einflüssen. Zum einen, wenn man sich mal ganz hinsetzt und ehrlich mal aufschreibt, alles, was einem so durch den Kopf geht. Nur weil es meine Eltern sind, ich bin die einzige Tochter, es kann doch sonst keiner machen. Die Gesellschaft verlangt es, gerade Frauen sind ja immer noch sehr dabei, dass sie so automatisch in diese Rolle reinspringen, selbst wenn es Brüder gibt oder auch deswegen auch viele Schwiegertöchter, die pflegen. Wenn man sagt, okay, und das ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist, muss ich. Es gibt aber auch die sagen, ich möchte gerne was zurückgeben. Ich möchte gerne Dankbarkeit zurückgeben. Ich möchte meinen Kindern ein Vorbild sein. Es gehört zum Leben mit dazu. Und wenn man sich all diese Gründe mal aufschreibt und dann schaut, wie viel Freiwilligkeit steckt da drin, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass man herausfindet und schaut, welche Gründe sind beruhen auf dem freien Willen und der bewussten Entscheidung. Denn dann hat man so viel mehr Energie frei, um sich wirklich zu kümmern. Also das Gefühl, ich muss es ja machen, weil sonst keiner da ist. Ich bin die Einzige. Da fühlt man sich gleich so zusammengesackt und schwer. Um zu sagen, andererseits, ich möchte es gerne machen. Ich liebe meine Eltern oder ich habe sie gerne, ich möchte ihnen was zurückgeben, ich entscheide mich jetzt aktuell bewusst dafür, mich um sie zu kümmern, dann ist da mehr Energie drin.
Und ich denke, da werden wir uns gleich auch noch weiter damit beschäftigen, weil ja auch im Raum dieser ganzen Folge die Frage steht, wie schaffe ich es, mich zu kümmern und gleichzeitig auch auf mich selbst aufzupassen, weil das eine geht, denke ich mal, ja nicht ohne das andere. Gleichzeitig ist vielleicht im Pflichtbewusstsein vieler Menschen verankert, dass man sich selbst da immer zurückstellen muss. Ich glaube, das werden wir noch im Laufe der Sendung auflösen, dass beide Aspekte wichtig sind. Andrea Schneider, Sie sind Referatsleiterin der Pflegekasse bei der KKH und somit allein schon unter professionellen Gesichtspunkten, wie vorhin erwähnt, viel mit dem Thema Pflege und pflegenden Angehörigen befasst. Nun ist es ja so, dass wir auch seit einigen Jahren, Jahrzehnten eine Pflegeversicherung haben. Das heißt, die Großfamilien, die sich früher im eigenen Familienkreis immer nur ums Thema Pflege gekümmert haben, sind Vergangenheit. Es gibt staatliche Unterstützung in Form von der Pflegekasse. Frau Schneider, wie kann denn eine Pflegekasse am Anfang dieses Prozesses, wenn Eltern möglicherweise pflegebedürftig werden, helfen? Also wie bekomme ich da als Angehöriger überhaupt einen ersten Ein- und Überblick über Möglichkeiten der Unterstützung?
Ja, Herr Kopelke, das können wir ganz einfach beantworten, indem wir zum Beispiel in eine gute Beratung einsteigen. Wir haben ja auch die Pflegeberatung an Bord oder stellen die auch sicher. Und da geht es auch erstmal darum, herauszufinden, was sind denn auch die möglichen Ursachen? Wo liegt der Bedarf? des Angehörigen beziehungsweise auch des möglichen pflegebedürftigen Angehörigen. Weil die Bedarfe und die Bedürfnisse sind unterschiedlich.
Wenn ich da kurz einhaken darf, kann ich mich denn als Angehöriger schon prophylaktisch mal an meine Pflegekasse wenden, weil ich sage, informiert mich schon mal, es könnte sein, dass mein Vater, meine Mutter demnächst in eine Pflegebedürftigkeit rutschen, oder ist wirklich erst der richtige Zeitpunkt gekommen, wenn es denn schon soweit ist?
Nein, natürlich kann man sich auch prophylaktisch schon hinwenden, weil ich finde, es fängt ja schon viel, viel früher an, wenn man sich damit auseinandersetzen muss. Und das hat ja viel auch mit Empfindung zu tun und auch mit einem gewissen Gefühl zu tun. Wann verändert sich denn etwas vielleicht bei meinen Eltern? Wann nehme ich vielleicht eine gewisse Routine, die ich tagtäglich erlebe oder auch in gewissen Abständen erlebe, wenn ich meine Eltern sehe, wann nehme ich die wahr? Und wie kann ich darauf reagieren? Und dann ist ja auch die Frage, Mensch, wie kann ich mich selber vielleicht auch gut vorbereiten? Weil es ist natürlich so, Pflege ist nicht automatisch in jedermanns Kopf drin. Und solange man gesund ist und ich sag mal, gesund durchs Leben geht, dann möchte man sich mit diesem schwierigen Thema Pflege auch nicht unbedingt belasten. Und deshalb kommt es ja manchmal auch so wie der ICE an einem vorbeigerauscht, wenn es dann wirklich zu der Situation kommt. Also insofern, man kann sich sehr wohl prophylaktisch informieren, man kann gut vorbereitet sein, man kann sich auch, wenn man Veränderungen feststellt, sich zum Beispiel auch damit auseinandersetzen, ja, was heißt das eigentlich, wenn ich einen Antrag auf Pflegeleistung stellen will? Da haben wir zum Beispiel auch ein Pflegetagebuch, in dem sehr genau die Kriterien erläutert werden, was sich dahinter verbirgt. Also was heißt das eigentlich, eingeschränkte Kommunikation? Das kann ja jeder für sich anders definieren und anders wahrnehmen. Deswegen wollen wir das natürlich auch sehr intensiv unterstützen, um auch wirklich jedwede Hilfestellung zu geben, die man braucht, sei es bei der Antragstellung, aber auch schon im Vorfeld, um vielleicht auch über mögliche Lösungen zu sprechen.
Und Ansprechpartner ist dann die Pflegekasse für all diejenigen, die in diesem System jetzt nicht so ganz bewandert sind. Die Pflegekasse ist immer bei der Krankenkasse, bei der man versichert ist, automatisch mit angesiedelt. Also wer KKH-versichert ist oder wessen Eltern KKH-versichert sind, die finden dann eben entsprechend auch bei der Pflegekasse der KKH-Informationen. Im Internet, telefonisch oder je nach Pandemiesituation sicherlich auch in der persönlichen Beratung.
Absolut. Also wir forcieren natürlich auch die persönliche Beratung und haben natürlich aber auch für Menschen, die IT-affin sind, wir haben unsere Homepage entsprechend bestückt, wir haben Broschüren, wir haben ein Pflegetagebuch, wir haben die Möglichkeiten über Podcast sich Dinge anzuhören, aber genauso auch den Online-Coach, wo man zum Beispiel auch sagen kann, hey, ich schaue da einfach mal rein und das ist wie eine Art Online-Pflegekurs, den kann ich jederzeit starten, beginnen, da kann ich mich zu verschiedenen Themen auch aufgleisen. Weil was auch ganz wichtig ist, über das man sich immer Gedanken machen muss, was mache ich eigentlich oder wie kann ich mich gut auch vorbereiten, wenn nämlich meine Eltern älter werden. Gerade das Thema Vorsorgevollmacht ist ein ganz wichtiges Thema, was man durchaus nicht früh genug ansprechen kann.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges und gleichsam ja sehr komplexes Thema. Aber auch das werden wir nochmal anreißen. Ich möchte jetzt einmal zurückgehen zu der Frage, Hilfe durch eine Pflegekasse, durch einen Pflegedienst dann auch oder durch die eigenen Angehörigen. Frau Schulz, Sie sind Pflegepädagogin in dem Feld sehr stark ja unterwegs. Ich glaube, das kennt fast jeder, der irgendwie mit dem Thema Pflege schon mal zu tun hatte, dass ältere Menschen, älter werdende Eltern sich manchmal gerade anfangs schwer damit tun, Hilfe anzunehmen, weil diese Erkenntnis, brauche Hilfe, ich bekomme nicht mehr alles in meinem Alltag alleine hin, erreicht ja dann auch die betroffenen Pflegepersonen mit voller Wucht. Haben Sie da Tipps? Können Sie da aus Ihrem Erfahrungsschatz plaudern? Ist das eine Phase, die man einfach entspannt auch als Angehöriger durchmachen muss? Oder kann man das alles ein bisschen beschleunigen, dass die Erkenntnis reift, dass Hilfe anzunehmen eigentlich eine gute Sache ist?
Ich versuche da immer direkt am Anfang in die Richtung zu steuern, in den Schuhen des anderen zu gehen. Also ich bin da großer Überzeugung, dass das ein großes Problemfeld tatsächlich so die Intention ist, mit der die Kinder erstmal an die Eltern herantreten. Und da entstehen wahnsinnig viele Konflikte. Man kommt gefühlt überhaupt nicht zusammen. Und da passiert genau das. Egal, ich habe so das Gefühl, egal was ich tue, irgendwie kommt das überhaupt nicht an. Wir kommen nicht voran. Und da versuche ich immer wieder anzusetzen, beziehungsweise ist das also so gehe ich grundsätzlich vor und versuche hier diese Perspektiven, diese verschiedenen Perspektiven, die aufeinanderprallen, ja, aufzuschlüsseln. Dieses Problem haben wir an ganz vielen Lebenssituationen. Jeder bringt seine eigenen Vorstellungen mit, seine eigene Lebenswelt mit und dann kommt man einfach nicht zusammen. Und genau da, wie gesagt, versuche ich aufzuschlüsseln. Da gibt es so ein paar tatsächlich übergeordnete Punkte, die ich dann aufmache. Also beispielsweise, dass dieses Älterwerden der Eltern ja auch die eigene Lebensuhr ins Sichtfeld rückt. Und das tatsächlich zum Beispiel bei vielen Kindern ja tatsächlich fast ein Gefühl der Bedrohung entstehen lässt. Das macht was mit mir. Da bewegt sich was in mir und ich agiere eben am Ende vielleicht nicht mehr so, wie ich das normalerweise getan hätte. Dann haben wir die Situation, dass diese Lebenswelten, in denen jetzt Kinder und Eltern leben, immer weiter auseinanderdriften. Das erlebe ich, das ist eins meiner Lieblingsthemen, das erlebe ich ganz oft beispielsweise beim Thema Ernährung, dass die Angehörigen völlig aufgelöst zu mir kommen und sagen, oh Gott, Frau Schulz, die Eltern essen nicht mehr gescheit und das geht ja gar nicht und da müssen wir intervenieren und die sperren sich aber und am Ende stellt sich heraus, es gibt ja eigentlich nichts zu intervenieren. Die Eltern essen, sie essen aber nicht so, wie sich das die Kinder vielleicht vorstellen. Und da ist dann zum Beispiel immer, den Hinweis, den ich da gebe, was ist ihnen denn wichtig, dass da eine gekochte Mahlzeit auf dem Tisch steht oder dass die Eltern selbstständig sich, wenn es auch ist, zum dritten Mal die Brote schmieren an dem Tag. Also das sind diese verschiedenen Lebenswelten. Was meine ich, muss denn an so einem Tag üblicherweise stattfinden? Auch so ein Problem, wo es ganz oft Konflikte gibt. Die Rollenumkehr haben wir schon benannt. Das ist ein Riesenfeld. Es ist ja auch nicht selten, dass gerade wenn es dann in die Situation kommt, dass ich die Eltern unterstütze, dass da auch viele Konflikte aufbrechen. Das ist auch so eine ganz typische Situation, wenn es dann um das Kümmern geht, wie gesagt, diese verkehrte Welt in Anführungsstrichen zustande kommt. Und zu guter Letzt auch eine ganz wichtige Komponente, finde ich, die man mal herausarbeiten muss, greifen muss, ist die, dass dieses Gebrechen der Eltern, dieses aufkommende Gebrechen wirklich auch die Vergänglichkeit signalisiert. Ich bekomme Angst, dass ich vielleicht meine Eltern in gar nicht so ferner Zukunft verlieren könnte. Auch das wird aufs Tableau gerufen. Wir haben eine große Ungewissheit in dieser Gesamtsituation. Das ist ja auch was, was wir aktuell in der Pandemie erleben, dass es wahnsinnig schwer für uns ist, mit Unplanbarkeiten, Ungewissheiten zurechtzukommen. Und all das macht am Ende so ein negatives Gefühlsgemenge und verleitet mich als Kind dann dazu, also nicht wie üblich rational vorzugehen, vorwiegend rational, sondern dann reagiere ich vielleicht über, bin ungeduldig, bin einseitig und genau. Und da versuche ich wirklich direkt zu Anfang anzusetzen und das erstmal aufzuschlüsseln. Man macht das ja ganz oft auch in vielen anderen Bereichen. Man fängt erst mal bei sich an. Und das ist auch das, was Sie gerade schon mit der Frau Wischaller besprochen hatten. Auch so eine wichtige Frage ganz am Anfang. Ich formuliere das immer so, können, möchten und wollen Sie überhaupt pflegen? Also das wirklich auch frühzeitig zu klären, das finde ich so wahnsinnig wertvoll, Frau Wischaller, wie Sie das gerade ausgeführt haben. Und da sind ja noch viele Aspekte mehr. Also auch meine eigene finanzielle Situation spielt hier eine wichtige Rolle, um am Ende, kann ich jetzt pflegen oder kann ich nicht pflegen?
Da haben Sie jetzt aber schon mal eine Menge auf den Tisch gelegt. Das muss ich sagen. Also eine Menge deswegen, weil das ja ganz viele Aspekte sind, die man wirklich auch intensiv diskutieren kann. Werden wir vielleicht nicht alles heute schaffen, aber das, was Sie zwischendrin jetzt eben auch angerissen hatten, würde mich tatsächlich auch persönlich nochmal interessieren. Ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht. Wenn man sich um seine Eltern ja sorgt und sieht, dass da möglicherweise irgendwo ein Defizit droht, sei es nun bei der Ernährung, das Thema Trinken und alte Menschen ist ja auch ganz schwierig. Das kann ja auch schnell mal gesundheitliche Folgen haben, aber natürlich muss man sich auch nicht über Gebühr sorgen, weil man ja die Eltern auch noch so selbstständig wie möglich lassen möchte. Aber Frau Schulz, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kann ich es denn erreichen, dass ich da ganz geduldig, ganz entspannt bleibe, wenn ich doch eigentlich meine Eltern manchmal schütteln möchte und ihnen sagen möchte, mach das doch bitte, es ist für dich und für euch nur gut. Seid doch nicht so stur. Das sind ja Diskussionen, die wahrscheinlich in Millionen Haushalten mit älteren Eltern stattfinden. Im Übrigen ist das vielleicht nicht dasselbe, aber eine ähnliche Situation, wie man sie dann früher mal mit den eigenen Kindern hatte. So, das dreht sich ja vielleicht auch um. Aber was machen wir denn da, wenn man das Gefühl hat, dass die Eltern stolz, stur sind, Hilfe, Ratschläge gar nicht annehmen wollen? Ich habe verstanden, dass man irgendwie geduldig sein soll, aber wie schaffe ich denn das?
Also es ist genau diese Analyse, von der ich da gerade sprach, diese ja, Selbstanalyse ja tatsächlich. Und ehe ich dann zum Beispiel mit meinen Beratungsklienten in die Besprechung gehe, wie kommen wir jetzt besser an die Eltern ran? Klären wir tatsächlich erstmal, haben wir jetzt, wir sind ja beim Thema nicht noch nicht Pflegebedürftigkeit, sondern älter werden, haben wir jetzt hier wirklich einen Kümmerungsbedarf? Das ist tatsächlich ganz oft zu klären. Und da, also da kommt dann wirklich die Frage ja auch, ab wann, Frau Schulz, muss ich hier wirklich, ich sag's mal grob hart, rein intervenieren, weil wir wirklich eine Gefahr haben. Und da versuche ich wirklich aufzuschlüsseln, da bin ich wieder bei der warm gekochten Mahlzeit und der Stulle. Ich habe das in Pflegeeinrichtungen hundertfach auch Mitarbeitenden und Schülern zum Beispiel erklärt, mir ist es, also ich werde bei einer Person um die 80 nicht mehr mit einer Gesundheitserziehung anfangen. Mir ist es am allerwichtigsten, dass die Kilokalorien reinkommen. Wie die das tun, ist mir am Ende herzlich egal. Und wenn das ausschließlich über Schokolade und Joghurt zum Beispiel stattfindet. Und das
schade,
ist
ja, Alter, aber das gilt jetzt eher für ältere Menschen. Also das ist noch kein Tipp für mich zum Beispiel.
Nee, egal. Sie sind raus. Also bei Ihnen würde ich wirklich hart intervenieren, weil es einfach um die Gesundheit geht, die wir uns erhalten. Aber das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, dass die Kinder kommen und sagen, ja, die essen so ungesund, wo ich sage, naja, jetzt mal gerade ausgesagt, der Drops ist mit 80, 85 dann auch gelutscht, sondern es geht vorrangig wirklich um Selbstbestimmung und um Wohlbefinden. Und da sind wir ziemlich lange oft an diesem Thema dran, herauszuarbeiten, was ist denn jetzt für die Eltern Wohlbefinden, was ist denn jetzt oder wie wichtig ist jetzt auch dem Kind selber die Selbstbestimmung. Und wenn wir das rausgearbeitet haben, können die schon mit einem deutlich entspannteren Blick auf die Eltern schauen. Das ist tatsächlich ein großer Bereich. Also an vielen Stellen muss hier noch gar nicht interveniert werden. Und die andere Geschichte, wie gesagt, wenn die Eltern wirklich massiv ablehnen, das kommt ja ständig vor. Das läuft wirklich unter steter Tropfen hüllt den Stein. Also da unterlaufen ja den Kindern auch natürlich nicht gewollt, aber zum Teil massive Fehler, dass man wirklich drüber raucht, dass man vorbestimmt. Da gibt es ja auch, Frau Wischaller ist ja da auch mittendrin, da gibt es ja auch genügend Vorschläge und Ideen zur Vorgehensweise beziehungsweise Dinge, die man da nicht tun sollte. Also viele zum Beispiel machen den Fehler und fangen, wenn sie dann mit den Eltern ins Gespräch treten, direkt mal mit großen Themen wie Erben und Sterben an. Da ist dann der Ofen direkt aus. Also vorsichtig anzufangen, kleinschrittig.
Klingt
anzufangen.
Ja auch irgendwie so ein bisschen nach mit den Hufen scharren. Wann kommt das Erbe endlich? Kann man sich ja auch leicht in die Nesseln setzen. Ich glaube, Fehler passieren eben auch, weil dann die Kinder, die pflegenden Angehörigen vielleicht überfordert sind mit der Situation. Wir haben es ja nun gerade geschildert, dass das auch für alle eine Herausforderung darstellt. Mhm. Vielleicht gerade am Anfang dieser Erkenntnis und dass man da mit viel Geduld und stetem Tropfen, der den Stein hüllt, vorgehen muss. Frau Wischaller, Sie sagen, man könne sich um seine älteren Eltern kümmern und gleichzeitig auch gut für sich selbst sorgen. Mhm. Ist das ein zentrales Erfolgsgeheimnis aus Ihrer Sicht, auch aus Ihrer Erfahrung? Sie haben ja auch persönlich mit dem Thema schon zu tun gehabt. Ist das ein zentraler Baustein und ein mögliches Erfolgsrezept, dass man sich selbst dabei nicht vergisst?
Ja, also Erfolgsgeheimnis würde ich nicht sagen. Es ist eine Notwendigkeit, denn es ist hier kein Sprint, sondern ein Marathon. Dieses Ganze. Und gut für sich selbst zu sorgen, kann ganz unterschiedliche Facetten haben. Und das ist nicht mal eben ein Wellness-Wochenende buchen oder einmal im Jahr in Urlaub fahren, sondern Selbstfürsorge ist ganz elementar und braucht Klarheit. Klarheit, was will ich denn überhaupt? Und Mut, das auch durchzusetzen. Also diese beiden Komponenten sind da sehr, sehr wichtig. Und es geht nicht darum zu sagen, ich mache jetzt komplett mein Ding und meine Eltern sind mir ganz egal. Wenn man sich entschieden hat, ich möchte mich gerne kümmern, dann ist das die Frage, in welcher Form muss das denn so sein? Muss ich jeden Tag selber vorbeischauen? Muss ich meine Eltern immer zu den Arztbesuchen begleiten? Kann das jemand anderes machen? Also so ganz praktische Dinge. Was von diesen Dingen ist wirklich notwendig und was nervt mich auch? Und was bringt mich auch um meine Ressourcen? Und das ist für jeden was anderes. Also sich da wirklich mal zu schauen, welche Bereiche laufen gut und die finde ich, möchte ich auch beibehalten und in welchen Bereichen kann ich was delegieren. Und gleichzeitig auch die Frage bei den Eltern, wen stört es? Die Frage noch mal dazu davor, immer zu fragen, wen stört denn das Thema jetzt, dass es jetzt nicht mehr so ordentlich ist oder dass es, dass der Garten jetzt verwildert ist. Muss ich mich dann jetzt hinstellen und die Gartenarbeit machen? Weil früher war das immer so und als ich Kind war, war ich da auf dem Baum und die Eltern schaffen es aber nicht mehr. Und dann zu sagen, ja, ihr schafft das nicht mehr, ich nehme euch das ab. Das ist eine Entmündigung der Eltern. Wenn die jetzt sagen, nein, wir wollen das jetzt so lassen, den Garten, dann ist das auch eine Sache, die wir akzeptieren müssen. Und akzeptieren ist noch ein großes Wort, deswegen, und auch das Annehmen, das hört sich immer so, ja, nimm's doch alles an und dann wird's gut. Für mich geht's eher darum, um das Thema Anerkennen. Anerkennen, wie die Situation ist, das nimmt noch mehr emotionalen Druck raus. Um zu sagen, ja, so ist es jetzt im Moment und ich möchte jetzt, meine Eltern nehmen jetzt die Ratschläge nicht an von mir. Da möchte ich auch gerne mal fragen, wann haben Sie denn das letzte Mal die Ratschläge Ihrer Eltern angenommen? Mit Freuden und sagen, ach Mensch, das stimmt. Du hast jetzt gerade in der Zeitung gelesen, man soll sich jetzt mehr bewegen und dann mache ich das jetzt mal. Danke für den Tipp, Mama.
Ich glaube, das mit dem auf Elternratschläge hören, das hört ja ziemlich früh auf, vielleicht schon so mit 12, 13, 14 Jahren.
Richtig. Und da habe ich noch einen Tipp oder eine Frage. Wann haben Sie denn das letzte Mal Ihre Eltern um Rat gefragt? Und da kommt ganz oft eine ganz große Pause, weil durch diese Änderung, ich sage nicht Rollenumkehr, sondern die Inhalte der Rollen verändern sich. Die Eltern bleiben immer die Eltern und wir bleiben die Kinder. Aber die Aufgaben innerhalb dieser Rollen ändern sich. Und wenn man wirklich sagt, okay, ich kümmere mich jetzt und ich mache das und ich reguliere und ich kontrolliere jetzt komplett das ganze Leben meiner Eltern, dann ist die Frage, ja, wann habe ich die denn das letzte Mal um Rat gefragt? Ja, und dieses kleine Ding kann schon so einen großen Unterschied machen. Und das kann sein Kuchenrezept oder Gartenarbeit, wie man Messer schärft oder irgendwas. Und das ist für beide Seiten total überraschend, weil die das gar nicht mehr kennen.
Also das wäre von Ihnen tatsächlich ein ganz praktischer Tipp, einfach mal diese Rolle umzudrehen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung nur sagen, ich habe immer das Gefühl, in einem gewissen Alter dreht sich sehr viel um den Menschen als solches. Da traut man sich gar nicht mehr mit seinen eigenen Sorgen und Bedürfnissen als erwachsenes Kind dann anzukommen. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre das vielleicht gar nicht verkehrt, das einfach mal umzudrehen.
Ja. Also man denkt ja immer, die Eltern haben also nie so viel Erfahrung gemacht wie man selber. Die können das eigene Leben ja gar nicht verstehen. Und klar können sie vielleicht das aktuelle, die Lebensumstände, die wir jetzt haben, nicht so nachvollziehen. Aber Stress im Job, Angst in der Arbeit, irgendwelche familiären Konflikte, Liebeskummer, das haben auch die Eltern durchgemacht. Und da mal zu sagen, du sag mal, ich habe hier irgendwie so einen Kollegen, da komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Was würdest du denn machen? Und das manchmal aber auch, das muss jetzt nicht das tiefliegendste Thema sein, was einen so berührt, wenn man denkt, naja, da kommt vielleicht eh nicht so eine tolle Antwort. Aber allein die Tatsache, die Eltern mal zu fragen, das bringt wieder so eine Augenhöhe und ist nicht so dieses du musst und du hörst nicht auf mich.
Das heißt also miteinander ins Gespräch wirklich gehen, auf Augenhöhe und nicht nur als Kümmerer im Sinne von, ich weiß, was für dich gut ist, lass mich mal machen, sondern vielleicht auch die eine oder andere Alltagsbegebenheit, die Kleinigkeiten aus dem Alltag mal miteinander wieder besprechen. Andrea Schneider, bei der KKH, Referatsleiterin der Pflegekasse. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, weil wir sprechen jetzt ja hier miteinander auch durchaus über sehr persönliche Erfahrungen und auch Sie haben ja mit dem Thema Pflege nicht nur beruflich Erfahrung gemacht. Hilft es, Frau Schneider, wirklich auf Augenhöhe miteinander zu reden und vorurteilsfrei zu klären, was der jeweils andere möchte?
Ich habe natürlich meine Eltern selber auch gepflegt und weiß auch, ja, wenn man nicht täglich zu Hause ist, wenn man ja irgendwann sein eigenes Leben lebt, fand ich es aber sehr schön, so wie es Frau Wischaller gerade beschrieben hat, wenn meine Mutter, die war 1A top, wenn es um Nähen von Bekleidung ging oder solchen Dingen zum Beispiel, die hat sich immer gefreut, wenn ich sie gefragt habe, du Mama, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich das und das machen will, gerade beim Thema Nähen. Ne? Da konnte man halt eben auch sie so ein bisschen kitzeln und da merkte man auch immer, wie man ihr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Aber es war mir auch wichtig, ihre Erfahrung mitzunehmen, weil was soll ich mich dann auch unnötig quälen? Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, ja, wenn wir uns im Alter verändern, und das ist halt eben nun mal der Lauf der Zeit, auch ich als Mensch verändere ich mich über die Jahre, man nimmt immer mehr Leben mit, man macht seine Erfahrung. Und ja, für mich ist es aber wichtig gewesen, ich muss ein bisschen mehr aus der Vergangenheit sprechen, weil meine Eltern sind inzwischen beide verstorben, habe sie aber beide gepflegt, einen respektvollen Umgang mit meinen Eltern zu haben. Das heißt, ich habe auch jederzeit deren Privatsphäre, Intimsphäre geachtet. Es ist auch am Anfang überhaupt nicht leicht gewesen, auf einmal auch diese Themen anzusprechen. Frau Schulz hat es vorhin schon gesagt, ja, Dinge analysieren, mal zu gucken, was geht eigentlich noch, was sind eigentlich vielleicht auch Hemmnisse, was müsste man analysieren. Ja, aber das ist natürlich nicht nur die Mahlzeit, über die man dann halt eben spricht, wie kann sich jemand versorgen, sondern es geht auch um andere Dinge. Ne? Also zum Beispiel, ja, findet eigentlich auch noch ausreichend Körperhygiene statt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und ja, aber das Gefühl zu haben, bin ich da jetzt eigentlich anmaßend, wenn ich meine Mutter frage, du Mutti, wann hast du das letzte Mal geduscht? Ne, das hat ja schon auch etwas mit einer Bewertung zu tun. So nach dem Motto, ups, riech ich? Nein, also darum geht es gar nicht. Das ist einfach eine Frage, die wohl gemeint ist. Aber das ist immer die Frage auch, wie man miteinander umgeht. Wie ist das Verhältnis zueinander?
Darf man diese Frage stellen oder nicht?
Also oder? Ich finde schon. Und ich also ich habe, muss ich sagen, als es auch um die Pflege meiner Mutter ging, einen sehr oft den Umgang mit ihr gepflegt. Ja, das gehörte einfach auch dazu, um ihr dann auch auf eine gute Art und Weise zu erklären, warum es wichtig ist, gewisse Dinge zu tun. Damit nämlich genau auch das nicht passiert, dass wir in dem Moment als Kinder oder ich als Tochter bewertend drüber kommen, du musst das jetzt aber so machen und ich erwarte, dass du das so machst oder ich will, dass du das so machst. Nein, das ist dann in dem Moment nicht der richtige Ansatz, weil meine Mutter hatte ja ihren eigenen Willen und ihr eigenes Leben, deswegen trotzdem. Und die Frage ist aber, wie kann ich ihr das halt eben gut auch näher bringen und dass sie dann auch sagt, ja, macht Sinn und oder kannst du mir auch dabei helfen, kommt dann oder kam dann und ja, und dann konnte man auch gewisse Dinge gemeinsam machen. Das gehört einfach dazu. Man muss auch hinter die Kulissen schauen.
Ich finde es tatsächlich erstaunlich, wie dicht die Erziehung von Kindern und der Umgang mit älteren Eltern zusammenliegen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich in der Mitte des Lebens stehe, mit ungefähr Mitte 40. Und du müsstest mal wieder duschen, sage ich tatsächlich manchmal auch zu meinen Kindern. Die finden das übrigens dann auch nicht sonderlich respektvoll. Also da sieht man vielleicht, ja, dass es immer eine Frage ist, mit wie viel Respekt und Wertschätzung man miteinander umgeht und gleichzeitig welches Maß an Offenheit man aber auch braucht, um auf bestimmte Dinge hinzuweisen.
Ich will gerne noch mal eins ergänzen, Herr Kopelke. Losgelöst von den eigenen Erfahrungen. Das merke ich aber auch aus Beratungsgesprächen, weil ich natürlich auch mit vielen Versicherten zu tun habe, wo wir, wenn wir dann auch über Pflegesituationen sprechen, dann hört manchmal der Zugang oder wenn man auch Dinge hinterfragt, an der Badezimmertür auf. Dass ich das erleben habe, ja, was macht denn eigentlich Ihre Frau oder Ihr Vater dann, wenn er ins Badezimmer geht und sagt, er wäscht sich jetzt? Wissen Sie denn konkret, was er dann da tut? Nein, weiß ich natürlich nicht, weil ich möchte ihm seine Intimsphäre lassen. Ja, aber wie sicher kann ich sein, dass er sich noch wäscht? Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern einfach auch, um dann halt eben auf gewisse Situationen draufzuschauen, um dann auch den Bedarf, was auch Frau Schulter vorhin schon gesagt hat, ich muss dann auch gucken, wo braucht man nachher wirklich Bedarf, Hilfe, weil sich das kann sich sonst nach hinten ganz schnell auch mal kritisch entwickeln. Deswegen ist es wichtig, auch diese Dinge zu hinterfragen. Deswegen muss man auch versuchen, diese Dinge zu durchbrechen.
Frau Schulz, Sie nicken und wollen da auch noch ein bisschen was dazu beisteuern, wahrscheinlich zu dieser Erkenntnis.
Ja, sehr gern. Also ich finde, die Frau Schneider hat da jetzt schon klasse oder super erklärt. Um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht bewerten. Und das bitte gleich rausschneiden, das war jetzt völlig verwürfelt, Entschuldigung.
Das ist übrigens ein sicheres Zeichen dafür, dass wir es drin lassen. Das klingt so schön authentisch. Boah. Außerdem dürfen wir uns loben. Ich finde auch, dass die Frau Schneider Sachen gut erklären.
Vielen Dank.
Ich würde da gerne anknüpfen, Das gerade das Thema Duschen, Mama, hast du denn heute schon geduscht? Das ist genau so ein Punkt, da fragen jetzt eben viele Angehörige, aber wie soll ich denn das jetzt gescheit formulieren? Eben, oder wie Sie es ja auch gerade sagten, ich kann mir nicht vorstellen, meine Mutter zu fragen, hast du geduscht? Und da eben genau wieder zu schauen, wo spricht die Familie am ehesten gut miteinander, also da das passende Setting zu finden, nicht völlig aus dem Stand die Eltern zu überfahren, das passiert ja da ganz oft. Und dann tatsächlich, da sind wir bei der Gesprächsführung, da wieder die Wortwahl. Wirklich anzuknüpfen, was kann ich hier verbinden? Also da wäre zum Beispiel eine Idee, wenn ich weiß, ich kann die Frage so nicht stellen, Mensch, du hast doch da ein neues Duschgel oder ein neues Duschgel mit einem gewissen Parfum. Wie war denn dieses Duschgel? Also da, jetzt frage ich nicht direkt, warst du duschen, sondern ich frage, hat dir denn dieses tolle neue Duschgel getaugt? Also da einfach auch kreativ zu sein. Und das ist immer genau das, was die Frau Wischala sagte. Und es ist mir so wichtig und wertvoll, die Würde zu achten der Eltern und da nicht drüber zu rauchen. Und ich versuche immer den Spiegel zu drehen und zu sagen, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn ich mich jetzt aus dem Stand vor Sie hinstelle, als Tochter und sag, ja, hast du geduscht. Also sich da immer klar zu sein, was schwingt damit. Ich bin, wie gesagt, als Berliner Fresse, so muss man es ja fast schon sagen, ich überlege mir nicht jedes einzelne Wort, aber grundsätzlich die Intention, sich selber vorher zu überprüfen, was ist denn hier meine Intention? Und wirklich mit dieser wertschätzenden Haltung an die Eltern heranzutreten und das dann gut möglich zu verbauen.
Frau Wischala, Sie ergänzen sicherlich auch noch mal gerne.
Ja. Gerade bei dem Thema Duschen ist ganz wieder diese Sache, wen stört es? Ja? Und wessen Wunsch ist das? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass als aktiver Sportler, Tochter oder sowas mindestens einmal am Tag geduscht wird, ja? Und dann ist natürlich dieser eigene Anspruch an die Eltern schon mal, dass du musst dich doch öfters duschen. Ja? Ist die Frage, warum denn duschen? Ne? Und wenn man dann noch überlegt, dass die Eltern heute jetzt alt sind, die Nachkriegszeit erlebt haben, Kriegszeit, und da wurde einmal in der Woche gebadet in dem gleichen Badewasser. Der Vater durfte zuerst und die Kleinsten zuletzt.
Ich wollte gerade sagen, zumindest das wäre wahrscheinlich heute anders wegen der Gerechtigkeit.
Genau, ja. Richtig, ja. Nur, das heißt, gelernt von früher, das, was das Körpergedächtnis von früher noch tief drin hat, ist, ich muss nicht jeden Tag mich unter die Dusche stellen. Ja? Es reicht, wenn ich mich mit einem Waschlappen erstmal wasche und einmal in der Woche dusche. Ja? Also auch da ist wieder die Frage, wie stülpen wir da unsere eigenen Vorstellungen den Eltern über und sagen, du musst jetzt, ne? Oder ist es so, dass man ja auch fragt, also ich würde dann auch nochmal fragen, wie kommst du zurecht mit dem Duschen oder so, ne? Oder ist es irgendwie zu rutschig oder durch? Ich habe letztens gesehen, bei Tibo gab es da so Haltegriffe fürs Bad. Ne? Ich habe jetzt überlegt mir, ob ich mir die bei mir auch mal einsetze, weil manchmal ist es ein bisschen rutschig. So, und dann könnte ja kommen, ach ja, eigentlich. Und wenn da so ein kleines eigentlich kommt, dann weiß man, okay, da kann man jetzt mit diesem zarten Pflänzchen weiterarbeiten und sagen, guck mal, ich kann dir das ja mal mitbringen, dann können wir ja mal schauen. So.
Sehr interessant. Also da muss ich sagen, das sind ja schon echt perfide, schlaue Vorgehensweisen, um ein vielleicht nicht so ganz angenehmes Thema dann aber doch von hinten durch die Brust sonst wohin dann doch zu erreichen. Ja, finde ich tatsächlich spannend. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass man auch auf eine sehr indirekte Art und Weise trotzdem da so ein Thema durchaus ansprechen kann. Sei es die Frage nach dem neuen Duschgel, Frau Schulz, das hatten Sie eben als Tipp gegeben, oder Frau Wischala eben mit der Idee, von sich selbst zu erzählen, wie man bestimmte Sachen im Alltag regelt und dann vielleicht eine Erkenntnis bei den eigenen Eltern zu erreichen.
Ich würde da gerne einmal noch mal einhaken, Herr Kopelke. Und zwar, was ich gerade auch wichtig finde, was Frau Wischala sagt, es geht ja auch darum, herauszufinden, möchte vielleicht mein Vater gerne duschen und kann es nicht, weil er vielleicht nicht in die Dusche reinkommt ohne diesen Griff, mag aber diese Schwäche nicht zugeben. Und genau das muss man sich auch immer wieder in den Fokus holen. Wie kann ich diese Themen angehen? Deswegen finde ich diesen Ansatz von Frau Wischala auch dahingehend wichtig. Aber auch das müssen wir einfach im Blick haben. Es kann ja sein, derjenige möchte gerne duschen, kann es aber nicht. Und die Schwäche zuzugeben, das ist für viele ältere Menschen und gerade auch, was Sie es angesprochen haben, ja, wir haben noch eine gewisse Generation unter uns, die Kriegsjahre kennengelernt haben. da gilt es überhaupt nicht, Schwäche zuzugeben. Da möchte man am liebsten gar nicht zur Last fallen. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Dinge auch gut zu hinterfragen und auch darauf zu achten, was hat dann derjenige bisher für Rituale gehabt? Und wie kenne ich diese Rituale überhaupt, um auch darauf ansetzen zu können, genau um auch mit diesen Fragen oder mit diesen Gedanken, die Sie reingegeben haben, Frau Wischalle, auch mich einzubringen, mich auch interessant zu machen bei meinem Vater oder bei meiner Mutter im Gespräch, um überhaupt in eine Diskussion zu kommen, ohne gleich wieder mit der Keule zu kommen, ja, du brauchst Hilfe, du kannst das alles gar nicht mehr, was willst du eigentlich, du musst. Nein, genau. Das gilt es ganz vorsichtig auch herauszufinden. Aber das müssen wir uns als Angehörige ins Bewusstsein rufen. Ja, derjenige möchte vielleicht auch gerne, aber kann nicht. Und das ist ein entscheidender Faktor, über den wir in unserer Welt, in der wir teilweise auch verhaftet sind, gerne so drüber gehen. Da brauchen wir ganz viel Fingerspitzengefühl.
Das ist vielleicht auch ein sehr gutes Stichwort, Fingerspitzengefühl dann eben im Umgang mit den eigenen Eltern zu haben, wenn sie denn älter werden und in verschiedenen Alltagssituationen vielleicht Hilfe brauchen, das aber nicht immer unumwunden zugeben möchten, dass man dann dort nicht mit der Tür ins Haus fällt, ungeduldig insistiert und seinen Eltern möglicherweise sogar Vorschriften macht, sondern auf eine entspannte, freundliche, nette Art seinen Eltern vielleicht mit Fingerspitzengefühl auf das ein oder andere Thema aufmerksam macht. Ich weiß gar nicht, wie ich von diesen alltagspraktischen Dingen wie Duschgel jetzt zur deutschen Bürokratie kommen soll. Deswegen versuche ich das auch erst gar nicht. Wir müssen einen harten Bruch machen, weil ein weiteres und ganz anderes, ebenso wichtiges Thema ja tatsächlich ist, wie halte ich es mit bestimmten Themen wie rechtliche Vorsorge, was kann ich präventiv tun, um bestimmte rechtliche Dinge sehr früh zumindest einmal zu durchdenken oder anzugehen? Stichwort Vorsorgevollmacht. Ich weiß nicht, da wird wahrscheinlich jeder von Ihnen auch seine Erfahrung gesammelt haben, wer da jetzt zuerst etwas sagen möchte. Aber was klar ist, ist, dass es wichtig ist, oder?
Genau.
Frau Schulz.
Um nicht zu sagen, das ist wirklich existenziell an der Stelle. Also da drücke ich mich auch immer sehr klar und konkret gegenüber den Angehörigen aus. Dass es wirklich so ist, haben wir keine Vorsorgevollmacht, können die Kinder nicht stellvertretend entscheiden, beziehungsweise dass die Rechtslage in Deutschland generell so aussieht, dass ich für keine Person, auch nicht aus meiner Familie, stellvertretend entscheiden darf. Da gab es jetzt gerade noch eine neue Gesetzgebung, dass Verheiratete das unter gewissen Umständen für ein halbes Jahr vorübergehend tun können. Aber im Großen und Ganzen, und es sind ja hier Eltern und Kinder, haben wir hier keine Möglichkeit, stellvertretend zu agieren, wenn es diese Vorsorgevollmacht nicht hat. Es ist auch tatsächlich, das bekräftigt das vielleicht nochmal, wirklich die erste Frage, die wir beispielsweise in unseren Pflegeberatungen stellen, weil uns das sonst ganz schnell alles um die Ohren fliegt. Also um zum Beispiel einen Antrag auf Leistung der Pflegeversicherung zu stellen, Stichwort Pflegegrad. Ich kann das stellvertretend nur tun für meinen Elternteil, wenn es eine Vorsorgevollmacht gibt. Und deswegen verweisen wir da ganz klar und eindeutig drauf. Ich denke, Frau Wischalla, das wird bei Ihnen genau das Gleiche sein. Und da natürlich immer so ein Stück weit die Hürde, okay, wie bringe ich jetzt die Eltern dazu, da am Ende ihre Unterschrift draufzusetzen. Wie gesagt, ich habe da selber in meinem Familienumfeld Jahre hingekämpft, bis dann mal eine Vorsorgevollmacht stand. Also das ist, glaube ich, auch hilfreich. Jetzt bin ich absolute Fachperson, Expertin in dem Thema und auch mir fällt es nicht leicht. Wir haben dann die emotionale familiäre Bindung, ganz anderer Ausgangspunkt. Und da wirklich zu erklären, sich bewusst zu machen, dass da bei vielen Eltern wirklich noch diese große Angst im Hinterkopf ist, ich werde auf den Schlag entmündigt. Also da einfach auch gut zu erklären, wie das hier aussieht und vor allen Dingen zu erklären, Mama, Papa, ich möchte euch unterstützen, ich stehe euch zur Seite, ich möchte das, was ihr wünscht, für euch vertreten, aber das geht eben nur damit und dann auf der anderen Seite eben doch aufzuzeigen, was wäre die Alternative, Stichwort gesetzliche Betreuung über fremde Personen. Also da muss man zum Teil auch wirklich an der Stelle, ja, Tacheles reden und ein Stück weit auf den Tisch hauen, eben im Sinne von, dass man genau erklärt, was ist die Konsequenz.
Also ich kann das wirklich auch tatsächlich aus persönlicher Erfahrung nur unterstützen. Ich kann da auch wirklich die Werbetrommel dafür rühren, dass es fantastisch ist, wenn man einmal so eine Vorsorgevollmacht hat. Und zwar gar nicht, weil man dann als großer Bestimmer auftritt. Das ist ja selten das Ziel. Man möchte seinen Eltern ja möglichst viel Selbstständigkeit weiterhin lassen. Aber es erleichtert so unglaublich vieles im Alltag, wenn ich bestimmte Anrufe tätige, wenn ich mich auch nur um Kleinigkeiten kümmern muss. Sobald eine Vorsorgevollmacht vorliegt, ist das alles kein Problem und ich kann dann letztendlich meine Eltern an der Stelle auch einfach nur entlasten. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass so ist es ja eigentlich auch vorgesehen und der Idealfall, dass ich gesagt habe, ich bin euer Sohn, also wenn ihr mir nicht vertraut, wem wollt ihr dann vertrauen? Ihr unterschreibt jetzt hier nichts und kauft eine Waschmaschine und verkauft euer Haus und enterbt meine Schwestern, sondern ich will doch für euch auch nur das Beste. Und es ist einfach hilfreich, wenn ihr in dieser bürokratischen Logik hier die Unterschrift leistet. Ich bin der Letzte, der euch da irgendwie sozusagen abzocken wird oder euch entmündigen wird. Und dieses Vertrauensverhältnis ist natürlich die mindeste Voraussetzung, um so eine Vorsorgevollmacht dann auf die Bahn zu kriegen. Frau Schneider, können Sie sagen, wie das mit so einer Vorsorgevollmacht läuft? Gibt es da Vordrucke? Kann man die bei seiner Pflegekasse bekommen? Gibt es die im Internet? Was ist da so an Rahmenbedingungen zu beachten?
Ja, wir haben dazu eine eigenständige Broschüre aufgesetzt, Vorsorge für den Ernstfall, weil uns natürlich auch dieses Thema sehr am Herzen liegt. Denn auch wir in dem Moment als Mitarbeiter einer Pflegekasse dürfen wir aus Datenschutzgründen auch keine Auskunft an Kinder geben, wenn diese mit uns Kontakt suchen, um sich zur Antragstellung auszutauschen, zum Ablauf etc. Also insofern dürfen wir ja gar keine Informationen geben. Deswegen weisen wir da auch immer wieder darauf hin. In unserer Broschüre gibt es sicherlich auch ein Muster, und wir verweisen natürlich auch auf die Seite des BMGJ, also das Bundesministerium für Justiz, weil dort gibt es natürlich auch exemplarisch wunderbare Muster. Man kann natürlich auch verschiedene Wege gehen, sei es auch zum Notar gehen, wie auch immer. Das kann aber jede Familie auch für sich bestimmen. Und ich kann das nur bekräftigen, was Sie auch gesagt haben, Herr Kopelke. Ja, es ist natürlich auch eine Vertrauensbasis, aber es erleichtert einem Kind auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn jetzt mit meinen Eltern was passiert, ich kann schnell und sofort reagieren. Weil in dem Moment wird ja sofort auch die Vorsorgevollmacht dann ja greifen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Was auch dazu gehört, natürlich auch über Dinge dann zu sprechen, was ist einem wichtig im Alter? Also im Sinne von, ich habe Vertrauen zu meinen Kindern, aber ich habe auch die Sicherheit, dass meine Kinder mich nicht einfach jetzt in ein Heim abschieben oder wie auch immer, sondern dass die Dinge, die mir wichtig sind, als Vollmachtgeber auch berücksichtigt werden. Und deshalb ist es wichtig, wirklich die Gespräche zu suchen, auch die Gespräche zu führen, um auch das fürs Alter mit vorzubereiten. Keine einfachen Gespräche, aber sie sind wichtig und sinnvoll.
Frau Wischaller, auch Sie nicken da eifrig. Das war ja abzusehen, dass wir uns da sehr einig sind. Auch aus Ihrer Sicht ist das Thema Vorsorgevollmacht ein ganz zentrales.
Ja, absolut. Und da hängen natürlich wieder ganz viele Emotionen drin und diese Angst. Ne? Ihr wollt mich entmündigen oder einfach nur, ich will mich damit nicht beschäftigen. Das gibt es auf beiden Seiten. Es gibt Kinder, die sagen, ach nee, meine Eltern, die leben ewig. Ich will damit nichts zu tun haben. Und es gibt Eltern, die sagen, nee, geh mehr fort, das wird schon alles irgendwie. Hilft es, verschiedene Situationen zu nutzen. Zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist aus dem Freundeskreis bei den Eltern, zu sagen, ne, wie haben die denn das geregelt, ne? Als Frage. Oder wenn jemand im Krankenhaus ist und man weiß, eigentlich wollte er nicht an lebensverlängernde Maßnahmen angeschlossen werden, aber es gab keine Vollmacht und jetzt ist es so. Dann zu sagen, wie habt ihr das denn eigentlich geregelt? Wie wollt ihr das denn haben? Also das wieder als Anlass zu nehmen und wenn man wieder nochmal als so einen, wenn die sich dagegen sträuben und man aber sagt, ich möchte gerne, dass es in diese Richtung geht, kann man auch bei einem Krankenhausaufenthalt nochmal mit den Ärzten sprechen und die fragen, dass die sagen, wir möchten gerne auch eine, gibt es denn eine Vollmacht, ne? Dass dann nochmal eine Autorität mit reinkommt und die sagt, es wäre gut, wenn es auch eine Vollmacht geben würde.
Das kann ich auch tatsächlich bestätigen, dass das auch an der Stelle eine große Hilfe sein kann, weil es ja dann manchmal so ist, dass die Kommunikation von Ärzten zu ihren Patienten, gerade wenn sie älter sind, wenn sie vielleicht etwas langsamer sind, vielleicht nicht mehr so gut hören, das ist tatsächlich auch in meiner Erfahrung ein ganz heikles Thema. Und da ist es gut, wenn es dann nochmal eine Kommunikation zwischen jemand anderem und dem Arzt, der Ärztin geben kann, welche durch eine Vorsorgevollmacht dann gedeckt ist, Frau Wischala.
Und es gibt aber noch einen anderen Punkt, der oftmals ein bisschen untergeht. Ohne Vorsorgevollmacht kann man keine Immobilien, also ohne notarielle Beurkundung kann man keine Immobiliengeschäfte tätigen. Und das wird ganz oft vergessen. Man sagt, na ja gut, wenn meine Mutter nicht mehr kann, dann verkauft man das Häuschen und davon wird die Pflege in das Pflegeheim bezahlt. Wenn das nicht notariell beglaubigt ist, stellen sich teilweise die Grundbuchämter quer und man kann es nicht beleihen, nicht verkaufen, keine Hypothek aufnehmen. Also auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Das möchte man wahrscheinlich in der Situation, wo man schon genügend andere Sorgen hat, nicht erleben müssen. Ja, da mag man auf die deutsche Bürokratie schimpfen. Grundbuchämter sind wahrscheinlich auch nicht die Speerspitze der Moderne in unseren Breitengraden. Also da kann man auch so seine ganz eigenen bürokratischen Erfahrungen machen. Und genau in solchen Situationen hilft das dann tatsächlich, wenn man eine schriftliche, notariell beglaubigte Vollmacht hat. Das lässt dann auch jeden Beamten im Grundbuchamt stramm stehen vielleicht. Es gibt auf jeden Fall da verschiedene Arten von Vollmachten. Wir haben eben gesagt, notariell beglaubigt, nicht notariell beglaubigt. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Abstufungen. Wer das alles sich mal genauer vor Augen führen will, wird zum Beispiel bei der KKH fündig auf der Website kkh.de unter dem entsprechenden Stichwort. Auch im KKH-Pflegecoach haben wir das Thema Vorsorge eingebaut. Und last but not least kann vielleicht auch Frau Schulz zu diesem Thema, was es da alles an Möglichkeiten gibt, noch mal ein paar Sätze verlieren.
Sehr gern und unbedingt an dieser Stelle. Was ich kurz noch mit anfügen möchte, die Frau Wischala hat es aufgegriffen und ich möchte das eben nochmal nochmal formulieren, ganz gern, weil es so wichtig ist. Wenn, wie gesagt, an verschiedenen Stellen die Kinder nicht weiterkommen, das ist wirklich tatsächlich so ein Joker-Regelrecht, eben wie es gerade die Frau Wischala auch gesagt hat, dann wirklich auch Externe mit dazu zu holen. Also Stichwort Hausarzt in der Klinik oder eben auch bekannte Freunde, wo ein guter Austausch stattfindet. Das ist tatsächlich an vielen Stellen, nicht nur beim Thema Vorsorge, oft auch nochmal wirklich regelrecht ein Joker, um jetzt die Eltern vielleicht dahin zu bekommen, also das wirklich zu nutzen. Und es ist tatsächlich ja nach wie vor so der Arzt, der Gott in Weiß, wenn der das anschafft, dann machen wir es auch. Tatsächlich immer wieder noch der Fall. Und was mir jetzt nochmal wichtig ist, herauszuarbeiten, weil da wirklich eine große Verwechslungsgefahr da ist und gerade eben unter der Corona-Situation ist das ja aktuell nochmal extrem aufgeploppt. Da haben wir wahnsinnig viele Fragen. Also Stichwort Vorsorgevollmacht und eben Patientenverfügung. Was mir wichtig ist, wirklich klar zu differenzieren, Vorsorgevollmacht, hier benenne ich eine oder auch mehrere Personen, die mich vertreten, wenn ich nicht für mich sprechen kann und dann eben in den, ich nenne es immer Lebensbereichen, also Gesundheit, Finanzen und so weiter und so fort. Eine Patientenverfügung hat nichts mit der Benennung einer Person zu tun. Da haben wir ganz oft ganz viel durcheinander und da gibt es auch ganz fürchterliche Vorlagen im World Wide Web, die da die Verwirrung noch mehr potenzieren. Wie gesagt, in einer Patientenverfügung benenne ich lediglich in Anführungsstrichen meinen persönlichen Willen bezüglich künftiger Therapien, Behandlungen, medizinischer Intervention. Ich benenne hier keine Person, sondern ich lege im Grunde, oder das ist eine vorweggenommene Einwilligung oder Ablehnung in verschiedene ärztliche Maßnahmen. Also hier fein zu unterscheiden, was ist was. Das wird tatsächlich oft total verschmissen. Ich höre das ständig, Frau Schulz, ich muss eine Patientenverfügung machen und dann stellt sich raus, die möchten eigentlich eine Person benennen. Also das geht wirklich auch durch alle Reihen durch, dass da Unklarheiten da sind und das muss man gut klären. Und wie gesagt, mit der Patientenverfügung kann ich eben dann zum Beispiel festlegen, wünsche ich, auch wenn ich mich bereits in der Sterbephase befinde, wünsche ich hier weitere lebensverlängernde Maßnahmen oder wünsche ich ausschließlich schmerzlindernde Maßnahmen beispielsweise, ausschließlich Maßnahmen, die mein Befinden erhöhen, die Ängste senken und so weiter und so fort, nehme ich mit diesen Maßnahmen vielleicht auch eine Lebensverkürzung in Kauf. Das ist das, was wir in der Patientenverfügung bearbeiten oder was da bearbeitet wird. Und da, wie gesagt, Vorsicht, Verwechslungsgefahr, das fein zu unterscheiden.
Kann da auch ein Hausarzt Arzt helfen? Weil ich stelle mir gerade vor, wenn man mit seinen Eltern zusammen prophylaktisch so eine Patientenverfügung jetzt für die lebensverlängernden Maßnahmen oder eben auch nicht machen will, dann sind das ja teilweise auch möglicherweise knifflige Fragen, auch medizinische Fragen. Wo bekomme ich da vielleicht dann nochmal medizinisches Know-how? Mhm. Ist es ein Hausarzt?
Ja. Also da ist tatsächlich so mit der erste Ansprechpartner tatsächlich der Hausarzt und fände ich auch ganz wertvoll. Also die meisten Personen sind Laien im medizinischen Bereich, sich das wirklich erklären zu lassen. Was bedeutet das am Ende genau? Was bedeuten diese Beschreibungen? Also das finde ich schon wahnsinnig wichtig, dass sie letztlich wissen, was sie dann da für sich selber festlegen oder zusammen mit den Eltern festlegen. Wie gesagt, insgesamt wichtig, wir brauchen grundsätzlich weder für die Vorsorgevollmacht noch für die Patientenverfügung eine Beglaubigung oder Beurkundung, grundsätzlich nicht. Das ist mir immer wichtig zu formulieren, weil das damit wirklich eine niedrigschwellige Erstellung möglich ist, sich aber klar zu machen, gerade bei der Vorsorgevollmacht, wie es Frau Wieschaller gesagt hat, unbedingt darauf zu achten, Ausnahmesituation Immobilien, hier gesondert drauf zu schauen und auch nochmal diese Ausnahmesituation, Stichwort freiheitsentziehende Maßnahmen, zum Beispiel im Bettgitter, das ist auch nochmal so ein so Sonderfall. Und sonst reicht es aber tatsächlich, dass die Vorsorgevollmacht erstellt wird. Mit den Unterschriften ist die direkt wirksam und das ist ja das große Wertvolle, das nicht komplizierter zu machen, als es ist. Und da gibt es leider auch zum Beispiel Landratsämter, die sich hinstellen und sagen, ja, eine Vorsorgevollmacht muss beglaubigt werden, die dann da Geld für nehmen. Und am Ende braucht es das aber tatsächlich nicht. Und es ist einfach nochmal ein Weg, wo wir uns dann wieder denken, boah, jetzt muss ich das schreiben und dann muss ich auch noch dahin. Dann ist für die meisten schon wieder die...
Also in der Regel ist das nicht notwendig, bis auf diese Frage der Immobiliengeschäfte eine Vorsorgevollmacht beglaubigen zu lassen, notariell.
Genau, also es gibt noch ein paar kleinere Ausnahmegeschichten, aber so kann man das, das hat dann eher mit der Familienstruktur zu tun, so muss man sagen. Aber man kann sich tatsächlich merken, grundsätzlich brauche ich da erstmal keine Beglaubigung oder Beurkundung. Bitte unbedingt im Hinterkopf behalten, Stichwort Immobilien. Das ist ganz wichtig, sonst kann das unschön werden.
Okay, also wir können an der Stelle festhalten, ein bisschen bürokratischen Aufwand in Form von Formularen, die man unterschreiben muss, manchmal auch beglaubigen muss, da kommen wir nicht ganz umhin, wenn wir nervige Bürokratie im Ernstfall dann vermeiden wollen, weil wir als Kinder für unsere pflegebedürftigen Eltern eben dann nur mit einer Vorsorgevollmacht entsprechend agieren können und medizinische Fragestellungen, wenn es dann auf den letzten Weg für die Pflegeperson geht, die sind durch eine Patientenverfügung abgedeckt und es ist schlau, sich darum auch bei Zeiten rechtzeitig zu kümmern. So, bevor wir jetzt vielleicht in eine kleine Schlussrunde mit einer Abschlussfrage gehen, habe ich hier noch eine einzige Frage auf dem Zettel stehen, die sehr konkret ist, über die ich auch persönlich schon mal nachgedacht habe, mit der sich aber auch Frau Wieschaller schon mal beschäftigt hat. Deutschland ist ein Autofahrerland, demnächst mehr E-Mobile, bislang waren das ja immer noch dicke PS-protzende Schlitten. Auf jeden Fall lieben wir Deutsche größtenteils unsere Autos und Autos sind auch ein Zeichen für Freiheit und für Selbstbestimmtheit. Nicht zuletzt deswegen lesen wir ab und zu, dass es oft oder nicht oft, aber in Einzelfällen, so rum muss ich das korrekterweise sagen, gerade älteren Menschen passiert, dass sie mal so ein Gaspedal mit einer Bremse verwechseln, harmlosesten Fall dann einfach nur im Supermarkt ein bisschen kaputt fahren. Es gibt aber auch schlimmere Ausgänge von diesen Unfällen, die dann eben doch ältere Menschen manchmal bauen. Lange Rede, kurzer Sinn, Frau Wieschaller. Wenn ich den Eindruck habe, mein Vater, meine Mutter sollten nicht mehr Auto fahren, weil sie es einfach nicht mehr können im Alter, ist das ein ganz heikles Thema? Oder wie bringe ich es denn am besten meinem Vater, meiner Mutter bei?
Ja, das ist ein... Da kommt so alles zusammen. Das ist wirklich hochexplosiv und emotional. Da ist zum einen natürlich die Selbstbestimmung der Eltern, für die das Autofahren noch viel wichtiger war von früher an. Gerade Frauen, die dann teilweise später noch den Führerschein gemacht haben, das ist eine richtige Identität. Und es ist so viel mehr, als nur von A nach B zu kommen. Gleichzeitig kommt dann dazu, von den eigenen Kindern lässt man sich eh nichts sagen. Und von denen auch noch zu sagen, du darfst nicht mehr fahren, das ist ja, das ist wirklich, kommt eine Entmündigung gleich vom Gefühl her. Dann kommt aber eben auch die Fremdgefährdung mit dazu. Und das macht das Ganze ja so kritisch. Wenn es nur um das eigene Leben der Eltern gehen würde, könnte man sagen, gut, das ist deren freien Willen, krass wie es ist. Aber es sind eben auch die anderen Verkehrsteilnehmer mit dabei. Es gibt da verschiedene Stufen, die man sich überlegen kann. Man kann erstmal vernünftig versuchen, man kann mal versuchen, das Thema anzusprechen, gerade wenn vielleicht wieder irgendwas passiert ist. Guck mal, hast du in der Zeitung gelesen und so. Wie ist das eigentlich bei euch? Ne? Wie fühlt ihr euch damit? Wie fühlst du dich damit beim Fahren? Gut wäre es, es schon anzusprechen, bevor die Situation ist, mal zu sagen, unter welchen Umständen würdest du denn nicht mehr fahren? Also schon mal noch viel vorher anzufangen. Was müsste denn passieren, dass du mal deinen Führerschein abgibst? Die meisten sagen dann, naja, wenn ein schlimmer Unfall passieren würde, danach würde ich es lassen. So. Also man muss dann selber schauen, an welchen Anzeichen man erkennt, dass es vielleicht nicht mehr klappt. Hat man nur schon immer das Gefühl gehabt, oh, mit meiner Mutter will ich nie fahren, weil das halte ich nicht aus, ja? Aber sie fährt halt schon immer so. Oder ist es kritischer geworden? Hat das Auto mehr Beulen? Gibt es mehr Schrammen? Ist man vielleicht mal mitgefahren und dann ist rote Ampel übersehen worden, falsch eingebogen in die Straße? Der ultimative Test, wo man wirklich sagt, okay, jetzt muss ich handeln, ist die Frage, würden Sie bei Ihren Eltern Ihr eigenes Kind mitfahren lassen? Diese Frage geht dann nochmal in die Tiefe und sagt, nee, auf keinen Fall. Oder... Ja, logisch. Ja,
was, Frau Wieschaller, was machen wir, wenn man dann zu dem Schluss, zu der Antwort kommt, nein, auf keinen Fall?
Ja, dann gibt es, es ist auch ein langer Weg. Es ist nicht so, dass man sagt, ach du übrigens, ich habe gedacht, es ist nicht mehr gut, wenn du fährst. Und dann sagen die Eltern, ach ja, klar, hast recht, lass ich sein. Ja?
Nee, so einfach wäre es vielleicht manchmal wünschenswert, genau, aber so ja. Sind wir Menschen ja auch.
Ne? Also, von den Kindern lässt man sich's nicht sagen. Man kann es vielleicht mal ansprechen, wie fühlst du dich noch sicher oder so. Ne? Also die Sachen. Dann ist es gut, mit den mal auf Ärzte zu verweisen, wieder mal zum Ohrenarzt, zum Augenarzt zu gehen, auch mit denen vielleicht im Vorfeld zu sprechen und zu sagen, kann man, ne, mal darauf hinzuweisen und mal zu fragen, ob sie noch Auto fahren oder ob das noch so gut wäre. Die Hausärzte, es ist schwierig mit Hausärzten, die empfehlen nie sehr, sehr selten ihren Patienten oder dass sie nicht mehr Auto fahren dürfen. Weil dann sagen die, okay, dann gehe ich zum anderen Hausarzt. Also das ist ganz oft die Erfahrung, dass die auch nicht sagen, wir sind nicht verantwortlich dafür. Also es ist sehr, sehr schwer. Niemand wird wirklich den Eltern sagen, du darfst nicht mehr, sondern man kann dann auch noch mal schauen mit Menschen außerhalb, also auch wieder diese Joker-Frage, Frau Schulz. Ne? Also wenn es dann zum Beispiel die Fußpflegerin der Mutter ist, die dann nochmal irgendwie den guten Tipp hat und wenn dann die Mutter kommt, ach du, ich habe mit der gesprochen und eigentlich glaube ich, so richtig wohl fühle ich mich auch nicht mehr mit dem Fahren. Ne? Das kann man machen. Gleichzeitig geht es aber auch dann in Sachen wie Auto stilllegen, ne? Also Batterie abklemmen, ne? Sowas. Und dann zu sagen, das Auto fährt nicht mehr. Wenn dann die Reparaturkosten zu groß sind, ist das manchmal noch ein Grund zu sagen, okay, ja, dann lasse ich's. Und es gibt eine sehr elegante Lösung, die ich sehr gerne mag, ist, das Auto jemandem in der Familie zu verleihen, der es braucht. Ja? Denn dann ist es viel schöner, wenn man sagt, oh, ich habe meinem Enkelchen, das ist jetzt irgendwie, die sind jetzt, die studiert jetzt und die braucht ein Auto und der habe ich jetzt mein Auto geliehen. Ich bin doch ein toller Kerl. Ja,
das ist dann schon wieder etwas von dem vorhin bereits besprochenen Fingerspitzengefühl, was da vielleicht genau zum Ziel führt. Ja. Ja. Ich kann mir aber letztendlich jetzt auch an Ihrer Antwort nur vor Augen führen, dass es hier, wie in vielen Themen, die wir in der letzten Stunde besprochen haben, keine einfachen Antworten auf Herausforderungen und Probleme gibt, wenn Eltern älter werden. Aber es lohnt sich mit viel Geduld, mit Fingerspitzengefühl, mit freundlichen, offenen Gesprächen mit seinen eigenen Eltern, mit denen man ja nun mal sein Leben verbracht hat oder einen großen Anteil seines Lebens verbracht hat, die einen selber großgezogen haben, die früher mit einem vielleicht dieselben Probleme hatten, die man jetzt später auch an ein paar Stellen mit ihnen hat. Also auf diese Art und Weise mit diesem Thema Eltern werden älter umzugehen. Unterm Strich steht aber auch die Erkenntnis, man muss etwas für sich selbst tun. Man muss auch auf sich selbst achten, gerade in dieser belasteten Situation, wenn man pflegebedürftige Eltern hat. Und unter diesem Aspekt würde ich gerne eine kleine Schlussfrage einmal in die Runde werfen und vielleicht mit Frau Schulz anfangen. Wenn Sie einen richtig stressigen Tag hatten in Ihrem Beruf, vielleicht mit pflegebedürftigen Eltern und an diesem stressigen Tag 5 Minuten Zeit für sich haben, wie kommen Sie dann runter? Wie gelingt Ihnen am besten eine Entspannung für 5 Minuten?
Also ich gebe Ihnen da jetzt recht private Einblicke. Ich bin sehr stark mit Musik verflochten. Und das, was mir tatsächlich am meisten hilft, ist Musik laut und singen und tanzen. Und da sind eigentlich alle froh, dass sie das nicht miterleben müssen. Mir tut's gut.
Es hängt von der Qualität Ihres Gesangs ja vielleicht ab, aber...
Ja, es ist alles ein bisschen extended und viel, aber mir hilft es da tatsächlich. Also das sind... Und der Garten, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein kleiner Maulwurf und bin da wirklich viel im Garten und schaffe mir da mit Ruhe und eben auch ganz bewusst. Ne? Es ist ja Achtsamkeit, Selbstpflege. Ich gebe das weiter und habe das bei mir tatsächlich auch fest implementiert.
Frau Wieschaller, entspannen Sie auch beim Tanzen oder was würden Sie mit 5 Minuten an einem besonders stressigen Tag anfangen, um sich selbst zu kümmern?
Also Tanzen geht ja immer. Wobei, also bei mir ist es ganz wichtig, in der Sonne sein. Also wenn es nur 3 Minuten in der Sonne sind, da tanke ich einfach auf. Wirklich nur mich in die Sonne stellen, wenn sie denn scheint. Ansonsten eine Runde um den Block gehen. Es muss nicht lang sein. Ich wohne hier in Offenbach am Main. An 3 Minuten bin ich am Mainufer. Dorthin mal kurz einen Baum umarmen, mich an den Baum lehnen und wirklich den Baum umarmen. Das hilft. Das gibt echt Kraft, sich mit dieser Natur zu verbinden, auf das Wasser zu schauen, die Elemente wahrzunehmen. Also auch wenn es regnet oder wenn es kalt ist, wieder ganz im Jetzt, in dem Moment anzukommen. Das hilft mir sehr.
Frau Schneider, Ihre Krafttankstelle finden Sie wo, wenn Sie mal so einen richtig stressigen Tag haben, 5 Minuten für sich Zeit haben?
Auch in der Musik, im Garten natürlich. Und natürlich, wenn man, ich sag mal, bei Sonnenschein einfach mal seine Gedanken dann für sich schweifen lassen kann und dann feststellt, wie gut geht es mir eigentlich? Und wenn man dann auch dann von den Problemen der Menschen, die man betreut, die man begleitet, ein Stück loslassen kann und sich dann auch bewusst macht oder ich mir bewusst mache, wie gut geht's mir eigentlich? Und dann gehe ich meistens auch schon wieder mit einem Lächeln nach 5 Minuten an das nächste Thema ran.
Mit einem Lächeln, hoffe ich, gehen auch Sie aus dieser Gesprächsrunde heraus. Wir haben gelernt, dass man, wenn man älter werdende Eltern hat, Liebe, Geduld braucht, Offenheit, Gespräche miteinander, dass es keine einfachen Antworten auf komplizierte Anforderungen des Lebens gibt. Das gilt sicherlich nicht nur für älter werdende Eltern, sondern für das Leben allgemein. In diesem Sinne, egal vor welchen Herausforderungen des Lebens Sie selbst gerade stehen, ob Sie auch pflegebedürftige Eltern haben, ob es die Kinder sind, ob es der Partner ist, ob es der Job ist, ob es die Gesamtsituation ist, ich wünsche Ihnen viel Kraft, viel Zuversicht. Wir hören uns gerne bei unserem nächsten Pflegepodcast wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss.